Die Nachrichten von SRF um 9 mit Michael Wieland und diesen Themen. Die Hilfe nach dem Erdbeben in Myanmar läuft nur langsam an. Die Kurden sind mit der neuen syrischen Regierung nicht zufrieden und Opfer von Menschenhandel suchen in der Schweiz vermehrt Schutz. Das Wetter, zeitweise sonnig in der Ostschweiz und in Graubünden bewölkt und teils nass, im Westen und Süden ziemlich sonnig. Auch 3 Tage nach dem schweren Erdbeben sind in Myanmar Nachbeben zu spüren. Mindestens 1700 Personen kamen beim ersten Erdbeben am Freitag ums Leben, etwa 3400 wurden verletzt. Das die aktuellen offiziellen Zahlen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO redet von einem Notfall der höchsten Stufe. Die Lage im kriegsgeplagten Land ist äußerst schwierig. Martin Aldrovandi.
Eine Taschenlampe leuchtet zwischen Trümmern, Metallgittern und Betonspalten im Video der Rettungskräfte aus Singapur. Im engen Zwischenraum unter einer Betonplatte liegt ein junger Mann.
Hallo.
Erschöpft begrüßt er seine Retter. Sie befinden sich in der Hauptstadt Naypyidaw. An weiteren Orten, die vom Beben besonders hart getroffen wurden, warten viele Menschen dagegen noch auf Hilfe. Auch Ma Shui, die 35-jährige Lehrerin, lebt in Mandalay. Am Boden des Hauses gingen Risse auf, eine Wand stürzte ein. Meine 16-jährige Nichte wurde am Kopf getroffen, sie verlor viel Blut. Niemand kam zu Hilfe. Als wir sie 2 Stunden später endlich ins Spital bringen konnten, war es zu spät. Von den Behörden, sagt Mashwe, habe sie keinerlei Hilfe erhalten. Und internationale Hilfe oder Rettungskräfte habe sie auch noch keine gesehen.
In die USA. Donald Trump denkt schon jetzt über eine 3. Amtszeit als US-Präsident nach. Und zwar, Zitat, ohne Witz. Das sagte er in einem Interview mit NBC News. Laut Verfassung sind nur 2 Amtszeiten erlaubt. Trump sagt aber, es gebe Wege, um eine 3. Amtszeit anhängen zu können. Am Wochenende hat der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharra seine neue Regierung vorgestellt. Jetzt zeigt sich, nicht alle sind zufrieden damit. Von kurdischer Seite gibt es Widerstand. Die neue syrische Regierung widerspiegelt nicht die Vielfalt des Landes, sagt die autonome kurdische Verwaltung, die Gebiete im Norden und Nordosten Syriens kontrolliert. Entscheide sehe man daher nicht als verbindlich an. Doch ohne den Rückhalt der Kurden werde es schwierig für al-Sharra langfristig zu regieren, sagt Nina Amin, Nahost-Korrespondentin der ARD.
Sie kontrollieren ca. 30% des Landes. Ohne sie wird es keine Stabilität in Syrien geben. Und davon hängt das politische Überleben von Sharra ab. Das erwartet das Ausland von ihm und nicht zuletzt auch die vielen kriegsmüden Syrerinnen und Syrer.
Doch die Sicherheitslage in Syrien sei sehr zerbrechlich.
Aus dem Ausland gibt es offenbar großes Interesse daran, dass die islamistische Übergangsregierung unter Sharra scheitert. Es gibt offenbar auch konkrete Hinweise auf Anschlagspläne. Es gibt noch viele IS-Zellen im Land, andere Kräfte. Also von Ruhe sind die Syrer weit entfernt. Und mit den Kurden zusammen kann es eventuell klappen, das zu befrieden, aber ohne die Kurden nicht.
Sagt ARD-Nahost-Korrespondentin Nina Amin. Opfer von Menschenhandel haben in der Schweiz letztes Jahr vermehrt Schutz gesucht. Die Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration hat 51 Personen in Schutzunterkünften untergebracht. Im Vorjahr waren es 34. Übernachtungen wurden knapp 5.700 gezählt, ein Plus von 50%. Beraten hat die Fachstelle insgesamt 208 Opfer von Menschenhandel. Rund 3/4 seien sexuell ausgebeutet worden. Am häufigsten hätten sich Personen aus Ungarn, Rumänien oder Kolumbien bei der Fachstelle gemeldet. Die Devisenkurse von SIX, der Euro wird zu 95,28 Rappen gehandelt, der Dollar zu 87,88 Rappen. Und der Blick aufs Wetter. Es ist zeitweise sonnig, speziell in der Ostschweiz und in Graubünden ist es bewölkt und es fällt stellenweise Regen oder Schnee ab rund 800 Metern. Die Höchstwerte liegen um 12 Grad. Im ziemlich sonnigen Westen gibt es mit aufkommender Bise um 15, im sonnigen Süden mit starkem Nordföhn 20 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 2 Kultur.
Natürliche Rohstoffe hat die Schweiz nur wenige. Im Handel mit Rohstoffen aber spielt das Land global eine wichtige Rolle. Schätzungsweise 1/5 bis 1/4 des weltweiten Rohstoffhandels läuft über die Schweiz. Bei gewissen Rohstoffen ist es sogar fast die Hälfte. Entwickelt hat sich diese starke Position bereits im 19. Jahrhundert.
Die Schweiz war sehr früh industrialisiert. Es gab einfach überschüssiges Kapital.
Solch überschüssiges Kapital hat zum Beispiel die Familie Volkart aus Winterthur in ihre risikofreudigen Söhne Salomon und Johann Georg Volkart investiert.
Die sind früh nach Indien gegangen. Ursprünglich haben sie dort auf Auftragsbasis für Firmen im Textilgewerbe, also Baumwoll- und Seidenindustriefirmen, haben sie eingekauft. Und sie haben sich dann 1851 selbstständig gemacht.
Und Baumwolle nicht mehr nur für die Schweizer Industrie, sondern für Unternehmen weltweit eingekauft und verschifft. Schon bald und für Jahrzehnte spielen die Gebrüder Volkart aus Winterthur eine zentrale Rolle im weltweiten Handel mit Baumwolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten Familienunternehmen wie Volkart zunehmend Konkurrenz von internationalen Konzernen, die bis heute, wie zum Beispiel Glencore, aus der Schweiz heraus Transithandel betreiben.
Die Schweiz bot den Transithändlern einen politischen Raum, in dem man sehr unreguliert und eben ohne große Transparenzvorschriften zum Beispiel geschäften konnte, in denen man zu sehr tiefen Steuern und mit zum Beispiel Holdingprivilegien geschäften konnte und auch in einem Land, in dem die Händler geschützt wurden.
Warum genau wurden Schweizer Unternehmen wie das der Gebrüder Volkart so erfolgreich? Wie ist es zu erklären, dass gerade Krisen wie Kriege dem Geschäft der Schweizer Transithändler Auftrieb gegeben haben? Und wie hat der Rohstoffhandel die Schweiz geprägt? Diesen Fragen gehe ich nach in dieser Zeitblende. Ich bin Klaus Ammann. Die Anfänge des Transithandels in der Schweiz seien nicht ganz einfach zu bestimmen, meint die Historikerin Lea Haller. Sie hat die Geschichte des Transithandels in einem Buch umfassend aufgearbeitet.
Es gibt verschiedene Anfänge. Transithandel gab es schon in der frühen Neuzeit und dann im Beginn der Moderne, also im 18. Jahrhundert in der Schweiz. Das war aber vorwiegend europäischer Transithandel. Es gab zum Beispiel in Basel die Firma Simonius Fischer, die hat mit Wolle gehandelt, aber das war einfach europäische Wolle von europäischen Schafen, die wieder in Europa verkauft wurde.
Im 19. Jahrhundert führen große Fortschritte in Transport, Mobilität und Kommunikation, Stichworte sind Dampfschiffe, Eisenbahn und Telegrafie, zu großen Veränderungen im Transithandel.
Man spricht in der Geschichtswissenschaft auch von dieser ersten Globalisierungsphase ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist der Moment, wo dann erstmals wirklich global tätige solche Firmen in der Schweiz auch entstanden sind.
Zum Beispiel die Gebrüder Salomon und Johann Georg Volkart aus Winterthur. Beide haben kaufmännische Lehren absolviert, Salomon in einer Bank in Zürich, Johann Georg in einem Textilunternehmen in Horgen. Und beide haben gleich nach der Lehre Kontakte im Ausland geknüpft. Der eine in Italien im Handel mit Olivenöl, der andere als Baumwolleinkäufer in Indien. Die vergleichsweise früh industrialisierte, aber rohstoffarme Schweiz ist angewiesen auf den Import von Rohstoffen wie Baumwolle für die Textilindustrie. Salomon und Johann Georg Volkart beschaffen im Auftrag von Zürcher Industriellen Baumwolle. Dazu bauen sie in Indien ein eigenes Beziehungsnetz auf, erläutert Lea Haller. Volkarts hätten diesbezüglich eine Pionierrolle gespielt.
Die Baumwolle ist aber noch in die Schweiz gekommen, physisch.
Ja, aber das war einfach so der Ursprungsauftrag, aber die haben sofort angefangen, Baumwolle dann auch für andere europäische Industriebetriebe einzukaufen.
Konkret kaufen die Schweizer Transithändler Zwischenhändlern die Baumwolle ab. Diese wiederum gewähren den Bauern Kredite und machen sie so von sich abhängig. Bald entwickeln die Gebrüder Volkart eigene Entkörnungsmaschinen und Pressen für die Baumwolle vor Ort. Und sie bauen für den Verkauf der Baumwolle Tochterfirmen in verschiedenen Ländern auf.
Mit Einkaufsagenturen. Sie haben in der Regel nicht direkt von den Bauern gekauft. Sie haben schon noch dort mit lokalen Zwischenmännern zusammengearbeitet. Aber sie haben sukzessive begonnen, eigentlich die ganze Warenkette mehr oder weniger zu kontrollieren.
Der Der Transithandel wächst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant. Er wird zum Großhandel zwischen Unternehmen. Wer da mitmischt, nimmt erhebliche finanzielle Risiken auf sich. Da böte es sich an, Aktiengesellschaften zu gründen, um die Risiken zu verteilen auf mehrere Aktionäre. Doch das geschieht kaum. Die erfolgreichen Transithändler sind Familienunternehmen. Lea Haller erklärt das so.
Der große Vorteil ist, man muss Informationen nicht teilen. Und das senkt das, was man in der Wirtschaft Transaktionskosten nennt, also die Kosten, die man hat für den Gebrauch eines Marktes. Und wenn man Informationen einfach nur mit seinen zwei Brüdern und vielleicht noch dem Onkel teilen muss und keinen Jahresbericht veröffentlichen muss, dann kann das große Vorteile haben, vor allem in einer Branche, wo Information wirklich der relevante Marktvorteil ist. Es handeln alle Firmen mit den gleichen Rohstoffen seit über 100 Jahren. Es hat sich nichts verändert in dem Sinn.
Väter, Söhne, Onkel, es ist offensichtlich, Männer dominieren damals und bis heute den Transit- und Rohstoffhandel. Die Töchter spielen einzig bei der Heirat eine, allerdings relevante Rolle. Denn seit dem Code Napoleon gilt auch in der Schweiz ein egalitäres Erbrecht, sprich das Erbe muss unter den direkten Nachfahren verteilt werden.
Das ist für eine Familienfirma, ist das je nachdem natürlich eine Katastrophe. Also wenn da viele Erben sind, dann muss man diese Teilung machen. Und wenn man sich da nicht einig wird oder gewisse Kinder ausbezahlt werden möchten, kann das sehr schnell eine Firma ruinieren. Da aber die Töchter ja wieder heiraten, können sie Kapital einbringen. Und das hat tatsächlich sehr oft funktioniert. Das hat auch häufig Firmen gerettet. Also eine gute Heirat, eine Heirat auch zugunsten des Geschäfts.
Schweizer Transithändler sind schon im 19. Jahrhundert global aktiv. Entsprechend bekommen sie größere Krisen auch mehr oder weniger direkt zu spüren. So auch den US-amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre. Allerdings profitieren einige, wie zum Beispiel die Gebrüder Volkart, die damals im weltweiten Handel mit Baumwolle eine dominante Rolle spielen, letztlich vom Krieg. Lea Haller.
Bereits vor und dann auch während dem Krieg gab es Lieferengpässe mit amerikanischer Baumwolle. Die Lieferungen brachen ein und das war wirklich der Moment auch, wo Volkart groß geworden ist. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass wenn Baumwolllieferungen von diesen Sklavenplantagen in den Südstaaten einbrechen, dass man dann einfach sofort das irgendwie anderswoher diese Lücke füllen kann. Das geht ja nicht so schnell oder das geht vielleicht auch überhaupt nicht. Was passiert ist ganz einfach, die Preise steigen.
Weil aus den USA keine Baumwolle mehr auf den Markt kommt, kann Volkart die Baumwolle aus Indien plötzlich zu deutlich höheren, die Rede ist von dreimal so hohen Preisen, verkaufen. Ein Muster, das sich bis heute immer wieder wiederhole, stellt Lea Haller fest. Rohstoffhändler profitieren sehr oft von steigenden Preisen in Krisenzeiten. Vom Ersten Weltkrieg, knapp 50 Jahre später, werden die Schweizer Rohstoffhändler dann jedoch überrumpelt.
Die hatten Lager, Baumwolle zum Beispiel, Volkart hatte Baumwolle-Lager in Bombay, in Marseille, in anderen Lagern. Die konnte nicht mehr ausgeliefert werden, man konnte aber auch schon gar nicht mehr kommunizieren. Also die konnten mit ihren Einkaufsagenturen, mit ihren Tochterunternehmen oder Verkaufsagenturen nicht mehr kommunizieren. Und vielleicht das Wichtigste, die Geldflüsse sind zum Erliegen gekommen, also der internationale Zahlungsverkehr.
Ein Schock für den Transithandel, der davon lebt, dass Bezahlungen für Rohstofflieferungen über Staatsgrenzen hinweg fließen. Doch sukzessive können die Schweizer Transithändler ihre Netzwerke wieder aufbauen und am Ende des Krieges haben viele von ihnen von der Krise profitiert.
Ja, da zeigte sich erstmals auch der Vorteil dieser Schweiz, die eben kriegsverschont war. Es gab Firmen, die nicht verstanden hatten, dass Kollaboration mit dem Feind, dann mit den befreundeten Nationen wirklich nicht gut ankommt und die haben sich auch nicht so gut geschlagen. Aber die verstanden hatten, sich da gut zu positionieren, auch bestimmte Geschäfte wirklich bleiben zu lassen, andere dann aber fortzuführen, die konnten einfach, weil die Schweiz nicht kriegsbetroffen war, die konnten sich da dann wirklich in eine gute Position bringen und die konnten vor allem nach dem Krieg dann neue Märkte erschließen.
Für die Gebrüder Volkart zum Beispiel ist das der Moment für die Expansion nach Japan. Der Handel mit Rohstoffen aus der neutralen Schweiz geht also gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Aber er bleibt verschwiegen, intransparent. Die verschiedenen Unternehmen seien gar nicht als eine Branche wahrgenommen worden, betont die Historikerin Lea Haller.
Und die haben das auch sehr bewusst vermieden.
Warum?
Gerade weil Information für sie so wichtig war. Also man muss sich vorstellen, eben alle handelten global mit den gleichen Rohstoffen. In der Industrie kann man sich Vorteile erschaffen durch Patente zum Beispiel, günstige Arbeitskräfte. Im Rohstoffhandel geht das nicht. Das heisst, Information ist wirklich der Vorteil.
Informationen, zum Beispiel darüber, wo Unwetter die aktuelle Baumwollernte bedrohen oder welche Transportrouten gerade unterbrochen sind und natürlich, welche Preise die Konkurrenz bezahlt. Während sich die Schweizer Exportindustrie bereits im 19. Jahrhundert im sogenannten Vorort organisiert, einer Vorgängerorganisation des heutigen Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse, bleiben die Rohstoffhändler als Branche weitgehend unsichtbar. Das ändert sich erst in den 1930er Jahren. Plötzlich tun sich die großen Schweizer Transithandelsfirmen zusammen und schaffen Transparenz, aber nicht ganz freiwillig. Börsencrash in den USA, Bankenkrise in Europa, ein Goldstandard, der nicht mehr funktioniert und in der Folge Währungen, die sehr stark schwanken.
Und das Geschäft wurde wahnsinnig schwierig. Also wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass ich, wenn ich eine Vereinbarung treffe mit einem Käufer in Polen zum Beispiel, dass der dann überhaupt noch diesen Preis bezahlen kann, den wir verabredet haben, dann wird einfach der ganze Handel wird massiv erschwert.
Der sogenannte gebundene Zahlungsverkehr zwischen Ländern löst dieses Problem. Für den Handel zwischen zwei Ländern fließt kein Geld mehr über die Grenzen. Vielmehr zahlt der Schweizer Importeur für eine Lieferung auf ein Konto im eigenen Land ein. Gleichzeitig wird der gleiche Betrag dem Schweizer Konto im anderen Land gutgeschrieben. Vom Konto in der Schweiz werden dann Exporteure bezahlt, die ins andere Land Waren ausführen. Eine spezielle Stelle verrechnet die Guthaben der Exporteure laufend mit den Schulden der Importeure zwischen zwei Ländern. Doch die Schweizer Transithändler gehen dabei vergessen.
In der Schweiz war bei der Verrechnungsstelle tatsächlich auch ein Konto vorgesehen für Transithandelsgeschäfte, aber da niemand so genau wusste, wie viel von was für einem Umfang man da spricht und das auch nicht sehr relevant schien. Man wollte ja in erster Linie die Exportindustrie stützen mit diesen Massnahmen, hat man auf dieses Konto wurde einfach gar nie etwas einbezahlt.
Kurz, die Rohstoffhändler bekommen von Kunden im Ausland kein Geld mehr.
Und das war sehr schnell desaströs. Und das war der Moment, wo sie gemerkt haben, jetzt müssen wir uns zusammenschließen, wir müssen lobbyieren, wir müssen beim Bundesrat vorsprechen und wir brauchen Zahlen.
Die Rohstofffirmen gründen einen Verband und erteilen als erstes dem Wirtschaftshistoriker Fritz Mangold den Auftrag, die Branche auszumessen, Zahlen über die Branche zusammenzustellen. Dabei habe er anonymisierte Fragebogen verwendet und diese im Anschluss wieder vernichtet, um ja keine Rückschlüsse auf einzelne Firmen zuzulassen, erzählt Lea Haller. Und?
Er hat dann Zahlen vorgelegt und die waren wirklich für viele in der Schweiz wohl erstaunlich.
Hoch.
Erstaunlich hoch, ja.
Die Zahlen zur Branche zeigen schon in den 1930er Jahren eines sehr deutlich. Da macht eine Branche in der Schweiz große Umsätze, ohne dass sie viele Arbeitsplätze schaffen würde. Keine einfache Ausgangslage für Lobbyisten.
Ja, wenn man erklären muss, wieso das wichtig ist, dass auch eine Firma existiert in der Schweiz, die einfach Waren von China in die USA verschifft oder von Indien nach Deutschland, dann ist das zuerst einmal erklärungsbedürftig. Zumal, und das ist bis heute so, die hier nicht viele Arbeitsplätze schaffen.
Doch die Rohstoffbranche erreicht ihr Ziel. Dank etwas Transparenz erhält sie das gewünschte Gewicht im gebundenen Zahlungsverkehr der Schweiz. Sprich, wenn ein Schweizer Rohstoffhändler in Bern meldet, dass ein deutscher Textilunternehmer ihm Geld schulde für eine Baumwolllieferung, dann wird das Geld dem Konto von Deutschland in der Schweiz abgezogen und dem Rohstoffhändler in der Schweiz gutgeschrieben. Auf den Zweiten Weltkrieg sind die Schweizer Transithändler dann auch deutlich besser vorbereitet, als sie es auf den Ersten Weltkrieg waren. Sie haben sogenannte Holdinggesellschaften gegründet, Ihre Töchter im Ausland sind selbstständiger geworden, die Risiken kleiner.
Volkart hatte zum Beispiel schon früh eine Tochterfirma in London, die wurde dann zu einem zweiten Hauptsitz. Sie hatten eine Tochterfirma in New York und eine in Osaka. Und die haben sie, also die in New York, unter amerikanischem Recht als eigene Firma dann aufgestellt. Und das heisst, die Firma in der Schweiz hatte Anteile einfach an dieser Tochterfirma.
So stehen viele Schweizer Transithandelsfirmen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gut da. Doch die Verhältnisse verändern sich rasch.
Es war die Zeit des Internationalismus, wo sich die Schweiz aber auch rausgehalten hat. Das war dann wiederum ein Vorteil häufig, weil man sich zum Beispiel nicht an gewisse Abmachungen halten musste. Oder es gab dann eine Neutralitätsdividende auch im Kalten Krieg. Was passiert ist, ist aber, es sind neue Firmen hinzugekommen, ausländische Firmen.
Zuerst Mitte der 1950er Jahre vor allem US-amerikanische. Diese handeln aus der Schweiz heraus mit Getreide, aber auch mit sogenannten harten Rohstoffen wie Eisenerz und später Öl.
Nach dem Ende des Kalten Kriegs kamen dann auch russische oder russisch kontrollierte Unternehmen in der Schweiz. Das heisst, es haben einfach andere Rohstoffhandelsfirmen auf der Welt gemerkt, dass dieser Standort hier interessant sein könnte.
Die Familienunternehmen, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Transithandel mit Rohstoffen aus der Schweiz heraus dominiert haben, verlieren langsam an Bedeutung. Viele, auch die Gebrüder Volkart, verschwinden um die Wende zum 21. Jahrhundert. Die Schweiz war und ist ein attraktiver Standort für den Transithandel. Innerhalb der Schweiz sind es heute vor allem Genf, Lugano und Zug. Der Historiker Nemo Krüger schreibt derzeit für das Projekt «Zug in der Welt» am Kapitel zur Geschichte des Rohstoffhandels im Kanton. Dass das kleine Zug nach dem Zweiten Weltkrieg ausländische Rohstoffhändler anzieht, habe mit den Steuern zu tun.
Da gab es schon in den 20er Jahren große Krisen. Und aufgrund dieser Krisen und auch von Interventionen von Zürcher Wirtschaftsanwälten, die einen Steuerparadies in Zürich einrichten wollten, aber dort die linke Politik oder linke Kräfte das verhinderten, sind dann nach Zug gegangen und haben da Steuerreformen eingeführt. Und vor allem da ist anzumerken das Holdingprivileg. Also da geht es darum, dass Firmen, die andere Firmen besitzen, dann nichts oder fast gar nichts auf diesen Erträgen, die sie aus ausländischen Unternehmen beziehen, da müssen sie fast keine Gewinnsteuern abziehen.
Ein Beispiel eines Zuzügers ist die Firma Philip Brothers aus den USA, die in den 1970er Jahren in Zug einen Firmensitz etabliert. Die Firma gehört damals global zu den größten Händlern von Metallen, Mineralien und Erdölprodukten. Geführt werde sie damals nicht von einer Familie, wie die traditionellen Schweizer Rohstoffhändler, aber sehr familiär. Nemo Krüger spricht von einem paternalistischen System, wo der Chef von den Tradern absolute Loyalität einfordert.
Diese Trader haben oft auch die Lehre bei diesem Unternehmen gemacht. Das heißt, es gab wirklich so eine sehr vernetzte Struktur, wo aber alles von oben doch noch abgesegnet werden musste. Ich glaube, dieses System kann eben zwei Dinge kombinieren, die im Rohstoffhandel sehr wichtig waren. Einerseits sind das alles, diese Trader, sehr eigensinnige, sehr ambitionierte und auch oft risikofreudige Einzelgänger. Und andererseits verlangte eben dieses Geschäft auch viel Teamarbeit, weil man eben intern der Firma viele Informationen teilen muss. Die müssen schnell fließen, diese Entscheidungen müssen schnell erfolgen, wenn man einen Kontakt hat und das Gefühl hat, ich kann jetzt das auch gleich wieder verkaufen. Da gibt es eine Firma, die zum Beispiel Metalle braucht, muss man das unglaublich schnell organisieren.
Geprägt hat dieses System der langjährige Chef von Philip Brothers, Ludwig Jesselson. 1974 aber bricht einer mit der Familie, ein Händler, der später berühmt-berüchtigt werden sollte, Mark Rich.
Mark Rich war wahrscheinlich einer der risikofreudigsten unter schon sehr risikofreudigen Händlern und ist da große Trades eingegangen in den frühen 70er Jahren und die waren sogar für Ludwig Jesselson, der dieses Verhalten eigentlich förderte, waren sogar die zu risikohaft und er hat ihn zurückgebunden.
Mark Rich handelt mit einem Rohstoff, der erst in den 1970er Jahren überhaupt handelbar wird, mit Erdöl. Bis in die 1970er Jahre kontrollieren 7 große Ölkonzerne 85% der weltweiten Produktion. Dann aber verstaatlichen immer mehr Produktionsländer die Förderung des Rohstoffs. Und sie reduzieren die Fördermengen, um die Preise in die Höhe zu treiben. Unter den Rohstoffhändlern herrscht Goldgräberstimmung.
Dann sind im Verlauf der 70er Jahre natürlich die Ölpreise massiv gestiegen. Und das gab dann Mark Rich später recht. Er hat so Ludwig Gesselson gesagt, hey, schau mal, hätten wir das Öl noch länger behalten, wie ich das gefordert hätte, hätten wir noch viel mehr Geld damit verdienen können. Und daraufhin hat Mark Rich dann eben auch einen viel höheren Lohn eingefordert. Und zu sagen, Ludwig Gesselson gesagt, ich hatte recht und ich möchte jetzt mehr Verantwortung, ich möchte den Ölhandel aufbauen bei Philip Brothers und ich möchte mein eigenes Team. Und für Ludwig Gesselson, der eben immer noch dieses Familienbild im Kopf hatte, ging das nicht. Auch vor allem die Lohnforderung ging nicht, dass das wie so große Unterschiede innerhalb des Teams gab. War für ihn ein No-Go. Und daraufhin ist dann Mark Rich abgesprungen.
Zusammen mit dem Metallhändler Pincus Green gründet er die Mark Rich & Co., aus der später der Glencore-Konzern entsteht. Paternalistisch sei die Kultur aber auch im neuen Unternehmen geblieben, erklärt der Historiker Nemo Krüger, sowohl unter Mark Rich selbst als auch unter dem später langjährigen Glencore-Chef Ivan Glasenberg. Der Transithandel mit Rohstoffen und die Schweiz haben sich in den letzten rund 200 Jahren gegenseitig geprägt. In der Schweiz habe die Branche ideale Rahmenbedingungen gefunden, betont Nemo Krüger.
Die Schweiz bot den Transithändlern einen politischen Raum, in dem man sehr unreguliert und eben ohne große Transparenzvorschriften zum Beispiel geschäften konnte, in denen man zu sehr tiefen Steuern und mit zum Beispiel Holdingprivilegien geschäften konnte und auch in einem Land, in dem die Händler geschützt wurden.
So weigert sich die Schweiz in den 1980er Jahren beispielsweise den bereits erwähnten Mark Rich an die USA auszuliefern, nachdem dieser dort unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden ist. Diese positive Haltung gegenüber der Rohstoffbranche habe eine lange Geschichte, stellt Lea Haller fest.
Zum Beispiel hat die Schweiz schon 1862 massiv Geld investiert in eine Delegation nach Japan für Verhandlungen mit dem japanischen Kaiserreich, um einen Freundschafts- und Handelsvertrag auszuarbeiten, der es dann solchen Schweizer Unternehmen ermöglicht hat, sich eben dort anzusiedeln und ein Geschäft aufzubauen.
Ähnlich hätten die politischen Rahmenbedingungen in der Schweiz den Rohstoffhandel auch nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigt. So sei die Schweiz verschiedenen internationalen Organisationen ferngeblieben und habe Sanktionen zum Beispiel gegen das Apartheidsregime in Südafrika nicht mitgetragen.
Oder auch im Kalten Krieg konnten zum Beispiel dann Cargill über ihre Tochterfirma Tradax in Genf Weizen aus den USA in den Ostblock handeln. Man sagt back to back, also sie haben es eigentlich in die Schweiz verkauft, das war legal. Und dann von der Schweiz in den Ostblock war irgendwie auch legal, aber es war nur eine buchhalterische Transaktion natürlich. Und so eigentlich an den Abkommen vorbei, die geschlossen worden waren für das Maximum an agrarischen Rohstoffen, die überhaupt zum Beispiel in die UdSSR importiert hätten werden dürfen.
Gleichzeitig bleibt die Branche trotz ihrer großen Bedeutung für die Volkswirtschaft der Schweiz über weite Strecken unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch der offiziellen Stellen.
Weil die Waren eben nie in die Schweiz kommen, bleibt das immer ein bisschen eine fiktive Art und Weise zu evaluieren, ja, was genau sind die Umsätze und die Einkünfte dieser Unternehmen. Und schlicht hat sich auch die Schweizer Nationalbank ganz lange nicht dafür interessiert. Also die haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erste Versuche unternommen, das pekuniär irgendwie darzustellen.
Vor diesem historischen Hintergrund erklärt sich auch, dass sich die Bundeskasse im letzten Jahr zur allgemeinen Überraschung deutlich besser gefüllt hat als prognostiziert. Rohstofffirmen aus dem Kanton Genf haben rund 1,5 Milliarden Franken mehr Steuern bezahlt, als das Finanzdepartement erwartet hat. Der Transithandel mit Rohstoffen prägt die Schweiz seit rund 200 Jahren und bis heute. Die Branche bleibt meist unter dem öffentlichen Radar, politisch aber macht sie ihren Einfluss gezielt geltend. So hat sie erst kürzlich erfolgreich verhindert, dass die Schweiz der EU folgt und Sanktionen gegen Russland auch auf die Tochterfirmen von Rohstoffunternehmen anwendet. Seit seinen Anfängen hat der Transithandel stark profitiert von liberalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz und von der politischen Stabilität. Und er hat maßgeblich zum Reichtum des Landes beigetragen. Das war eine Zeitblende zur Frage, wie die Schweiz zu einer globalen Rohstoffdrehscheibe geworden ist. Die Historikerin Lea Haller und ihr Kollege Nemo Krüger haben Auskunft gegeben. Infos zu ihren Arbeiten finden sich in den Shownotes. Diese und alle anderen Folgen der Zeitblende gibt's zum Herunterladen und Abonnieren auf srf.ch/audio, auf PlaySRF oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Fürs Zuhören bedankt sich Klaus Ammann.
Christopher Hogwood dirigierte hier das dänische Radiosinfonieorchester beim Scherzo aus der ersten Sinfonie von Niels Wilhelm Garde. Und wir haben gleich noch einen dänischen Komponisten für Sie, und zwar ein Schüler von Niels Wilhelm Garde, Peter Heiser. Er nahm Unterricht eben bei Garde und wurde natürlich maßgeblich beeinflusst von Garde. Beide Komponisten schufen Werke im romantischen Stil. Garde war eher bekannt für seine Sinfonien und Kantaten, Heiser für seine Lieder und Opern eigentlich. Sie hören jetzt aber trotzdem kein Lied von ihm und auch keine Oper, sondern der Anfang vom ersten Streichquartett.
Thank you.
So beginnt das Streichquartett vom dänischen Komponisten Peter Heise. Das war das Nordic String Quartett. Und wir bleiben noch etwas im Norden, wechseln allerdings von Dänemark nach Schweden und zu Lars-Erik Larsson und seinem Lied «Wer spielt auf der Flöte?». Wer bläst auf einer Pfeife ein Lied der Morgenluft, nur himmlisch zu begreifen, hoch über der Vernunft? Das die Fragen zu Beginn des Liedes. Der schwedische Rundfunkchor singt von Lars-Erik Larsson jetzt. Wer spielt auf dieser Flöte? Wer spielt auf einer Flöte? Von Lars-Erik Larsson, hier gesungen vom schwedischen Rundfunkchor, begleitet vom schwedischen Radiosinfonieorchester. Und einer, der nicht mit der Stimme etwas zum Vibrieren bringt, sondern mit seinem Cello, ist Jan Wang. Er will den Konzertsaal mit seinem Spiel zum Vibrieren bringen, das sagt er mal im Interview. Mit seinen Schwingungen bzw. jenen vom Cello will er was auslösen. Vielleicht klappt es ja auch durchs Radio. Thank you. Chan Wang und Göran Sölscher waren das. Sie spielten das Lied ohne Worte, Opus 23 von Karl Juljewitsch Davidow.
Ein Angebot des SRF Kulturclubs. Der Name Next Generation Mozart Soloists sagt eigentlich fast schon alles. Bei diesem Projekt stellt die junge Generation von Solistinnen und Solisten ihr Können in Sachen Mozart unter Beweis. Unterstützt in CD-Aufnahmen und Konzerten vom erfahrenen Dirigenten Howard Griffith. Live erleben kann man drei Mozart-Solisten im Rahmen des Meisterzyklus im Casino Bern. Das Konzert mit dem Mozarteum-Orchester Salzburg findet am Dienstag, dem 29. April um 19.30 Uhr statt. Die drei jungen Solisten sind Theo Plath, Fagott, Jan Mracek, Violine und das Berner Ausnahmetalent Ricky Kam am Klavier. Mitglieder des SRF Kulturclubs können Freikarten bestellen. Am Sonntagabend ab 20 Uhr auf kulturclub.ch.
Thank you.
Howard Shelley leitete vom Klavier aus der London Mozart Players. Sie spielten aus Johann Nepomuk Hummels Klavierkonzert A-Dur hier auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Marco Koller. In der Schweiz haben im Jahr 2023 mehr als 700.000 Personen zu wenig Geld verdient, um den täglichen Bedarf zu decken. Dazu zählen unter anderem Essen, Mobilität oder auch die Wohnung. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, waren 8,1% der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen, etwa gleich viel wie im Jahr davor. Zugenommen hat hingegen der Anteil an Personen mit offenen Rechnungen. Im Jahr 2023 lebten 6,3% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens zwei Arten von Zahlungsrückständen, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Trotzdem gehöre der Lebensstandard in der Schweiz in Bezug auf das verfügbare Einkommen nach wie vor zu den höchsten in Europa, schreibt der Bund. Opfer von Menschenhandel haben in der Schweiz letztes Jahr vermehrt Schutz gesucht. Die Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration hat 51 Personen in Schutzunterkünften untergebracht. Im Vorjahr waren es 34. Beraten hat die Fachstelle insgesamt 208 Opfer von Menschenhandel, wie sie mitteilt. Rund drei Viertel seien sexuell ausgebeutet worden. Am häufigsten hätten sich Personen aus Ungarn, Rumänien oder Kolumbien bei der Fachstelle gemeldet. Am Wochenende hat der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Shara seine neue Regierung vorgestellt. Und jetzt zeigt sich, nicht alle sind zufrieden damit. Von kurdischer Seite gibt es Widerstand. Die neue syrische Regierung widerspiegle nicht die Vielfalt des Landes, sagt die autonomische kurdische Verwaltung, die Gebiete im Norden und Nordosten Syriens kontrolliert. Entscheide der Regierung sehe man daher nicht als verbindlich an. Doch ohne den Rückhalt der Kurden werde es schwierig für al-Shara langfristig zu regieren, sagt Nina Amin, Nahostkorrespondentin der ARD.
Sie kontrollieren ca. 30% des Landes. Ohne sie wird es keine Stabilität in Syrien geben. Und davon hängt das politische Überleben von al-Shara ab. Das erwartet das Ausland von ihm und nicht zuletzt auch die vielen kriegsmüden Syrerinnen und Syrer.
Doch die Sicherheitslage in Syrien sei sehr zerbrechlich.
Aus dem Ausland gibt es offenbar großes Interesse daran, dass die islamistische Übergangsregierung unter al-Shara scheitert. Es gibt offenbar auch konkrete Hinweise.